Ja, servus meine lieben Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zu der heutigen Folge, in welcher es um Ambivalenzen und Entscheidungen geht. Ihr hört es eventuell in meiner Stimme, ich bin an Corona erkrankt und bin mir auch nicht sicher, wie lange diese Folge tatsächlich gehen wird. Bemühe mich jedoch, alle Informationen, die aus meiner Sicht zu diesem Thema wichtig sind, hier reinzupacken. Wenn ihr aber merkt, am Ende der Folge, da würden wir gerne noch mal mehr zu hören. Schreibt uns gerne. Die Kontaktadresse findet ihr in der Beschreibung. Genauso wie ihr auch in der Beschreibung eine PDF findet oder mehrere PDFs findet, welche als Ergänzung zu dieser Podcast-Folge zu sehen sind. Dort findet ihr Abbildungen, Mindmaps und auch eine Art von Transkript zu dieser Folge, die ich erstellt habe, als ich noch in der Weiterbildung war und gemerkt habe, mein Gott, ist es komplex mit diesen Entscheidungen. Ich brauche mal ein bisschen Unterstützung, ein bisschen Struktur, damit ich auch alles beherzige und im Endeffekt, sind wir mal so ehrlich, ein guter Berater für meine Klienten bin. Das findet ihr in der Beschreibung. Ihr findet aber auch, weil ich mich auf einige Aspekte von Gunther Schmidt beziehe, also ich beziehe mich auf Dinge, die ich in der Weiterbildung gelernt habe, aber auch Dinge, die ich von Gunther Schmidt gelernt habe, in diesem Fall speziell aus einem bestimmten Vortrag, der Ambivalenzen und Zerrissenheit heißt. Und in der Beschreibung findet ihr zum einen einen Link zum Auditorium-Netzwerk. Dort könnt ihr diesen Vortrag käuflich erwerben. Aber wenn ihr Mitglied im Systemischen Club seid, findet ihr dort auch einen Link zu einem Online-Kurs, wo dieser Vortrag ebenfalls für euch kostenfrei zu finden ist. Gut, fangen wir aber einfach mal an. Ich fange mit den Aspekten an, die ich in der Weiterbildung gelernt habe. Und ich werde hier sehr strukturiert und starr vorgehen, weil das meiner Meinung nach das Verständnis und das Folgen von dem, was ich sage, vereinfacht. Aber es sei auf jeden Fall hier nochmal deutlich anzumerken, dass Gespräche nicht in der Form maschinell strukturiert laufen, sondern eher fluide und flexibel sind. Ich glaube, da erzähle ich auch nichts Neues. Ich möchte es gerne, also eine Seite von mir möchte gerne, dass das hier nochmal an der Stelle erwähnt wird. ja, gut. Nichtsdestotrotz kann das Ganze hier als eine schöne Checkbox gesehen werden und dann gucken. Und dann können wir gucken in Beratungsgesprächen, was haben wir denn schon erledigt, erfragt, wo lohnt es sich nochmal nachzufragen. Um den ersten Ansatz besser zu verstehen, sind einige grundlegende Informationen nötig. Als Berater und Beraterin brauchen wir zuallererst die Haltung des Nichtwissens und der Neugier. Doch wofür genau? Bei diesem Vorgehen geht es darum, den Fokus auf das Sortieren und die genaue Beschreibung dessen zu legen, was unsere Klienten und Klientinnen möchten. Wir wollen also die Frage beleuchten, worum geht es überhaupt dem Klienten und der Klientin? Und das möchten wir am besten gerne konkret und kleinteilig erfragen. Wir verflüssigen also, wie man so schön in unserer Szene sagt. Hilfreiche Fragen sind da, jetzt nochmal kurz ein kleiner Side-Step, was man da auch fragen könnte, um genau das zu bewirken. Was genau möchte unser Klient oder unsere Klientin und aus welchen Gründen? Welche Veränderung wird sich in welchen Kontexten gewünscht oder auch versprochen? Ein weiterer Aspekt bezieht sich eben auf diese Gründe. Es sind die Motive. Was treibt die Person an, ins Coaching oder in die Beratung zu gehen? Was macht den Wunsch so stark, dass der Klient oder die Klientin sagt, jetzt sollte man auf jeden Fall nochmal ran an die Sache, nochmal drüber nachdenken, sich eventuell mal ein Coaching oder eine Beratung gönnen und so weiter und so fort. Woher kommt diese Motivation? Ist sie intrinsisch, extrinsisch oder liegt vielleicht auch beides vor? Nachfragen, stellt sich die Frage, ja gut, bis wohin sollen wir denn fragen? Schließlich lässt sich das Gesagte ja immer weiter verfeinern und schnell gerät man im Gespräch in einen Detailreichtum, der nicht hilfreich für unsere Klienten ist, beziehungsweise nicht zieldienlich. Dafür ist es wichtig zu wissen, wo die Systemgrenze ist. Die Systemgrenze trennt die für den Klienten wichtigen von den unwichtigen Faktoren. Und um das herauszufinden, benötigen wir zuallererst die Wünsche, was wünscht sich der Klient oder die Klientin, und die dahinterliegenden Motive. Sobald wir diese haben, können wir den Klienten oder die Klientin danach fragen. Und jetzt kommen mal so ein paar Ideen, wieso diese Fragen aussehen könnten. Mal angenommen, es wäre bereits so, wie du es dir wünschst. Auf wen oder was hätte dies eine Auswirkung? In welchem Kontext hätte dies eine Auswirkung? Auf wen oder was hätte dies noch eine Auswirkung? Ist das, was du beschreibst, hilfreich und wünschenswert? Und wenn das Motiv oder der Wunsch in Erfüllung gehen und die Auswirkung in einem ganz bestimmten Kontext auf diese oder jene Person stattfinden, welche Bedeutung hätte das wiederum für dich? Wäre das wichtig für dich? Hätte das eine Bedeutung für dich? An dieser Stelle möchte ich gerne auf die Abbildung, die ihr auch in der Beschreibung finden könnt, in der PDF verweisen. Dort findet ihr visuell dargestellt, was ich gerade erläutert habe. Es könnte hilfreich sein, das neben meinen Ausführungen hin nochmal zu betrachten, sich anzuschauen. Aber ich möchte das Ganze auch mit einem Beispiel ergänzen, weil das ja noch abstrakt ist. Man fragt dann ein paar Dinge mit Platzhaltern, naja, das ist schwierig. Ja. Konkret, wenn wir uns einen Fall raussuchen, könnte es klarer werden. Deswegen hier ein Beispiel. Stellen wir uns einen Klienten vor, den wir mal Stefan nennen, und er teilt uns mit, dass er vor einer Entscheidung steht. Er hat ein Jobangebot erhalten, das einen Umzug ins Ausland erfordern würde. Stefan ist an sich von dieser Möglichkeit fasziniert. Er hat irgendwas davon und spielt mit dem Gedanken, es eventuell annehmen zu wollen, ist sich aber noch nicht ganz so sicher. Wir könnten jetzt natürlich fragen oder auch antworten auf das, was wir jetzt bereits gehört haben. Okay, wenn ich das richtig verstehe, hast du ein Jobangebot aus dem Ausland und die Vorstellung, dort zu arbeiten, klingt für dich erstmal spannend. Könntest du mir nochmals genauer erklären, was sich für dich ändern würde, wenn du das Angebot annehmen würdest? Also hier sind wir in dem Szenario mal angenommen, du entscheidest dich für diese Option. Was wäre dann anders für dich? Welche Auswirkungen hätte das Ganze für dich? Da könnte Stefan antworten, wenn ich das Angebot annehmen würde, wäre mein erster Gedanke, dass ich mich ja freuen würde. Ja? Muss ja jetzt nicht das Tiefgründigste sein, kann ja auch wirklich erstmal sagen, ja, ich würde mich einfach mal freuen. Wir könnten daraufhin sagen, das ist interessant. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Was genau löst diese Freude in dir aus? Also wir schauen da nochmal tiefer rein. Das ist uns noch zu oberflächlich. Wir wollen das Ganze nochmal verflüssigen. Dann könnte Stefan antworten, nun, es wäre schon eine Gelegenheit, wieder etwas Neues zu erleben. Weg von dem, was ich so im Alltag an Trott habe und erlebe derzeit. Und wir bleiben da natürlich dran und fragen, welche Auswirkungen denkst du, hätte das auf andere Menschen bzw. Dinge in deinem Leben? Gut, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, man könnte auch sagen, auf wen der Menschen, mit denen du tagtäglich zu tun hast, hätte das eine Auswirkung. Also man könnte es schon ein bisschen der Situation anpassen. Er könnte dann antworten, das hätte sicherlich Auswirkungen auf meine Familie. Wer hätte das gedacht, ne? Und Freunde, weil sie mich dann eben nicht so oft sehen würden. Ja, also für mich persönlich würde es bedeuten, in einer ganz neuen Umgebung und Kultur zu leben. Aber für meine Freunde und meine Familie wäre es so, ja gut, jetzt sehen wir den Stefan nicht so häufig. Wir könnten dann antworten, denkst du, dass diese Veränderungen immer präsent wären? Oder gibt es bestimmte Kontexte oder Voraussetzungen, unter denen die Auswirkungen für dich persönlich spürbarer oder weniger spürbarer wären? Und dann auch für die anderen spürbarer und weniger spürbar wären? Dann könnte Stefan sowas antworten wie, ich glaube, die Veränderungen wären besonders in den ersten Monaten sehr präsent bei mir, aber auch vielleicht bei den anderen. Aber sobald ich mich dann auch an die neue Umgebung gewöhnt habe und neue Freunde gefunden hätte, könnte es sich normaler anfühlen. Und wenn du all diese potenziellen, so nenne ich das Ganze mal, Veränderungen und Auswirkungen betrachtest, welche Bedeutung hätte das alles für dich? Wie wichtig ist es für dich? Und falls es dir hilft, kannst du, könntest du das auf einer Skala von 1 bis 10 ausdrücken, wobei 1 wenig wichtig ist und 10 extrem wichtig bedeutet. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, sagt jetzt Stefan, wäre es mir wohl eine 7 auf einer Skala. Die Möglichkeit, dir was Neues zu machen, zu erleben, persönlich auch irgendwie zu wachsen, wäre mir schon sehr wichtig. Aber naja, es gibt ja auch einen Teil von mir, der sich eben Sorgen macht um ja, die Distanz, die zu meiner Familie und zu meinen Freunden, meinen alten Freunden, meinen Kindheitsfreunden entsteht. Ah, okay. Und bei welchen Menschen genau wäre es dir so wichtig, den Kontakt zu halten? Bei welchen ein bisschen weniger? Und bei welchen wäre es überhaupt nicht so wichtig, ob der Kontakt bestehen bleibt? Stefan könnte dann wiederum sagen, nun, meine engste Familie, also meine Eltern und meine Geschwister, meine Freundin, das ist definitiv Priorität. Also ich möchte sicherstellen, dass ich mit diesen Menschen regelmäßig in Kontakt stehe. Dann gibt es meine engsten Freunde, etwa 3 bis 4 Personen, mit denen ich wirklich eng verbunden bin. Und es wäre mir wichtig, mit ihnen auch in Kontakt zu bleiben, auch wenn es durch die Distanz ein wenig schwieriger wird, sich so häufig zu sehen. Es gibt dann noch einen erweiterten Freundeskreis und Bekannte, mit denen ich ab und zu Kontakt habe. Bei ihnen wäre es zwar schön, den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber es wäre nicht so kritisch wie bei meiner Familie und vor allem auch bei meinem engsten Freundeskreis. Und dann gibt es natürlich auch einige Leute, mit denen ich gelegentlich zu tun habe. Aber wenn ich ehrlich bin, wäre es nicht so wichtig für mich, mit ihnen in ständigen Kontakt zu bleiben, wenn ich ins Ausland ziehen würde. In diesem Beispiel zeichnet sich eine mögliche Systemgrenze heraus zwischen Stefans erweiterten Freundeskreis bzw. den Bekannten, mit denen er ab und zu Kontakt hat. Und den Personen, mit denen er nur gelegentlich Kontakt hat oder zu tun hat. Wir könnten an diesem Punkt aufhören, weitere Fragen in Bezug auf die Personen zu stellen, die Auswirkungen auf die Personen zu stellen, mit denen er gelegentlich zu tun hat. Allerdings sollten wir dabei immer beachten, dass sich im Verlauf des Gesprächs die Bedeutung aufgrund von einer neuen Information ändern kann. Selbst wenn wir es momentan ausschließen oder beiseite stellen, sollten wir es im Hinterkopf behalten, falls es später für den Klienten oder die Klientin relevant wird. Das ist sozusagen die Basis, die jetzt, ich sag mal, diesem Ansatz zugrunde liegt. Schauen wir uns in concreto jetzt mal an, was dieser Ansatz macht, beziehungsweise wie man da vorgehen kann. Und dieser Ansatz zielt darauf ab, alle Optionen zu betrachten nach demselben Muster, das wir gerade auch besprochen haben. Und bevor wir uns jegliche Optionen anschauen im Detail, möchten wir zuerst Fragen klären, was sich verändern würde, wenn Stefan bereits eine Entscheidung getroffen hätte. Unabhängig davon, ob es für Option 1 oder 2 ist. Also generell eine Entscheidung zu treffen. Darum geht's. Wir sind also in der einen PDF, die diese Mindmap-Struktur hat, ganz oben. Wir fragen, was ist denn anders, wenn er überhaupt eine Entscheidung getroffen hat? Und eine Antwort könnte lauten, also ich würde mich erstmal erleichtert fühlen und ich hätte ein Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Jetzt wird's spannend, die richtige Entscheidung, das Gefühl, die richtige Entscheidung zu treffen. Dazu komme ich später nochmal mit dem Aspekt, den ich von Gunther Schmidt habe. Ich möchte das erstmal hier an der Stelle stehen lassen und weitermachen, denn wir können uns nach demselben Muster, das ich vorher ja beschrieben habe, also wir haben Wünsche, wir haben Motive, wir fragen nach den Auswirkungen und so weiter und so fort, können wir uns jetzt jede einzelne Option anschauen. Zum Beispiel Option 1, ins Ausland zu gehen. Stefan könnte in etwa sagen, dass er dem Alltag entfliehen möchte und mehr Freunde in seinem Leben haben möchte oder neue Leute kennenlernen möchte. Und auf die Frage, welche Auswirkungen das Ganze hätte, könnte Stefan dann antworten, dass er sich prinzipiell da gut fühlen würde mit und glaubt, dass auch seine Freundin sich darüber freuen würde, wenn es ihm auch gut geht. Und wir könnten weiter fragen, wenn wir das verflüssigt hatten und so weiter und so fort. Mal angenommen, du hättest das mit dem Abenteuer, mit den neuen Leuten, auch hier vor Ort, also in Option 2. Wäre Option 1, ins Ausland zu gehen, noch relevant? Jetzt wird es spannend, denn wir überprüfen, ob das, was wir bislang gefragt haben, schon genug ist. Ob wir wirklich alles an Motiven haben, was dem Klienten oder der Klientin wichtig ist. Es geht also darum, alle Facetten dieser Entscheidung, dieser Option zu beleuchten. Das heißt, wenn Stefan etwas sagt, dass ihm neben dem Abenteuer und den neuen Kontakten auch die finanzielle Seite wichtig ist, weil er mehr Geld bekommt mit dem neuen Job, haben wir einen weiteren Ansatzpunkt gefunden, den man berücksichtigen könnte oder muss auch. Wir versichern uns immer wieder, dass wir klientenzentriert sind, dass wir genau die Perspektive des Klienten gerade auf dem Tisch haben und alle Informationen, die dem Klienten oder der Klientin wichtig sind, behandeln. Wir vergessen sozusagen nichts. Wir sind wirklich nah bei unseren Klienten. Wir helfen ihnen, alles, was ihnen wichtig ist, zu sehen. Und das könnte auch den Vorteil haben, also diese Frage könnte auch den Vorteil haben, zu sehen, okay, vielleicht gibt es neben Option 1, ins Ausland zu gehen und Option 2, hier zu bleiben, noch eine dritte Option. Vielleicht gibt es ja einen Weg, der Stefan ermöglicht, diese Sachen, die ihm wichtig sind in Option 1, allesamt hier zu erleben, in einer bestimmten Form. Und dann sprechen wir von Option 3. Und für diese Option 3 könnte es wichtig sein, auch nochmal Option 2 zu beleuchten, also dasselbe Verfahren nochmal für Option 2 anzuwenden, indem wir erneut nach den zugrunde liegenden Wünschen und Motiven fragen und dann auch nochmal diese Checkfrage stellen. Mal angenommen, du hättest genau das, was dir in Option 2 wichtig ist, auch in Option 1. Wäre Option 2 dann noch relevant? Wenn wir all diese relevanten Punkte haben, was meinst du? Gäbe es auch eine Möglichkeit, wenn man sich diese wichtigen Punkte, für dich wichtigen Punkte anschaut, gäbe es eine Möglichkeit, sie auch in einer anderen Option zu kombinieren? Siehst du da eine Option? Wenn ja, inwieweit, mit welchen Anteilen, mit welcher Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort. Was machen wir aber, wenn die Auswirkungen ja nicht so einfach gesehen werden können oder noch nicht gesehen werden können, da haben wir immer die Möglichkeit, wenn es nicht in diese eine Richtung geht, in die andere Richtung, in eine extreme Richtung zu gehen. Und zwar mit Verschlimmerungsfragen. Also auch nochmal zu gucken, was würde denn tatsächlich passieren, das Worst Case, wenn wir uns für Option 1 entscheiden würden, wenn du dich für Option 1 entscheiden würdest, was würde sowas von an die Wand gefahren werden? Das ermöglicht natürlich nochmal einen ganz anderen Blick. Und von da aus kann man auch nochmal nach Unterschieden schauen. Man sollte wie immer bei paradoxen Fragen und Verschlimmerungsfragen sich dessen bewusst sein und damit auch gut umgehen können, dass man sich eventuell in einen Raum begibt, der eher das nicht zieldienliche fokussiert. Und damit sollte man gut umgehen können, wenn man diese Fragen stellt. Das ist sozusagen alles, was wir bei diesem Ansatz berücksichtigen. Also wir schauen uns an, was ist denn, wenn überhaupt eine Entscheidung getroffen werden würde? Dann beleuchten wir jede einzelne Option. Nach was? Nach den Wünschen, Motiven und Auswirkungen. Diese Auswirkungen oder die Auswirkungsfragen ermöglichen uns, die für den Klienten relevanten Elemente in seinem Auswirkungssystem zu erfassen. Und diese Elemente sind auch Kontext eingebunden. In diesem Kontext können sich diese Elemente auch verändern, können eine andere Ausprägung haben. Deswegen müssen wir auch fragen, unter welchen Bedingungen oder Voraussetzungen das stattfinden würde. Und natürlich, wenn wir uns anschauen, welche Auswirkungen hätte eine Wunscherfüllung oder eine Motiverfüllung auf die Elemente, können wir genauso wieder reziprok gucken, welche Bedeutung hätte das Ganze, welche Auswirkungen hätte das Ganze wieder auf den Klienten, in dem Fall Stefan. Und da, wo es keine Relevanz mehr gibt, da haben wir unsere Systemgrenze erreicht und können das erstmal ausklammern. Hilfreich ist es in dem Fall, immer bei jeder Option nochmal zu gucken, haben wir alles, was wir brauchen? Also mal angenommen, das, was du in Option 1 hast, gäbe es auch in Option 2. Würden wir dann noch über Option 1 reden? Also dass wir da uns immer mal wieder absichern, ist es das schon? Und eventuell entsteht dadurch eine dritte Option. Das ist die Zusammenfassung. Und jetzt gibt es, man könnte sagen, so drei Arten, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber ich will euch mal drei Arten von möglichen Entscheidungsanliegen nennen. Erstens, da gibt es gleichwertige Optionen, gleich gute Optionen. Also im Grunde genommen, man profitiert so oder so. Es geht nur darum, was genau man an guten Resultat haben möchte. Auf der anderen Seite gibt es genau das Gegenteil. Man muss eine Wahl treffen zwischen Pest und Cholera. Also Not gegen Elend muss man abwägen. Und da geht es eher darum zu gucken, was hat die geringeren Auswirkungen. Die dritte Art ist eine Status Quo versus Veränderung. Also soll es bleiben, wie es jetzt ist, oder sollte ich jetzt auch was verändern? Natürlich können diese Arten auch zusammenspielen, aber als kleine Orientierung, worum geht es hier überhaupt, könnte das interessant für uns sein, im Hinterkopf zu behalten und damit auch zu spielen. So, man könnte jetzt auch denken, ach, wenn das nur so einfach wäre. Ja? Kognitiv ergibt das Ganze, was ich bislang gesagt habe, ja Sinn. Doch auch wenn die Klienten das rational durchsteigen und oft wissen, welche Optionen sie wählen sollten oder möchten, treten bei der Entscheidungsfindung diese sogenannten Ja-Aber auf, ne? Diese Ja-Aber-Phänomene, die vielleicht auch eine emotionale Basis haben könnten. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Emotionalität bei Entscheidungsprozessen um? Und da kommt Gunter Schmidt ins Spiel. Gunter Schmidt beschreibt in diesem Kontext eine Erfahrung, die er gemacht hat. Die findet ihr auch in dem Kurs, den ich eingangs erwähnt habe, beziehungsweise in dem Vortrag. Und dort berichtet er, dass er durch diese Erfahrung ein viel tieferes Verständnis für seine Klienten gewonnen hat, in der Situation eine Entscheidung treffen zu müssen. Was war das jetzt für ein Erlebnis, das ihn so geprägt hat? Also Gunther war einst einmal in Frankreich unterwegs mit dem klaren Ziel zum, ich meine, das war Place de la Concorde oder so. Ich bitte um Verzeihung, ich hatte leider kein Englisch, ich bin der Sprache nicht mächtig. Aber auf jeden Fall war das da ein Ort und wenn ich das falsch ausgesprochen habe, bitte ich da um Korrektur. Die Frage ist nur, wer korrigiert mich da jetzt und wie kriege ich das mit? Egal. zurück zur Geschichte. Der Gunther wollte ja eben dahin, hat ein bestimmtes Ziel und befand sich jetzt auf einer Mittelspur. Und die Leute, die in Frankreich waren, ich war da auch schon mal, bin auch tatsächlich mal gefahren, war auf der Mittelspur um den Arc de Triomphe. Und die Leute, die da schon mal waren, die wissen, gut, wenn da mal die Rush-Hour einschlägt, ist da ganz schön viel Betrieb. Und wenn man auf der Mittelspur ist, ist es schwierig, da irgendwie eine Ausfahrt zu nehmen. Und in derselben Situation befand sich Gunther. Er wollte die richtige Ausfahrt zu seinem Ziel nehmen, doch immer, als er abbiegen wollte, also er hat Blinker gesetzt und so weiter und so fort, aber wie man es halt so kennt, die lassen einen nicht rein. Und immer, als er da abbiegen wollte, kamen andere Fahrer ihm in die Quere und blockierten ihm sozusagen den Weg. Dies hatte dann zur Folge, dass er mehrmals um den Arc de Triomphe fahren musste, bis er eben eine Lücke fand, um diese Ausfahrt zu nehmen. Und während dieses Erlebnisses fielen ihm einige Punkte auf, die ich euch hier auch nochmal erwähnen möchte. Die Autos, die ihn daran gehindert haben, die Ausfahrt zu nehmen, standen für Gunther sinnbildlich für die Ja-Aber-Momente bei einer Entscheidung. Das verdeutlicht, dass selbst wenn ein Klient rational genau weiß, was er tun möchte, emotional ein Ja-Aber-Auto auftauchen kann, welches die Entscheidung verzögern kann bzw. abwenden kann. Dies wiederum ist besonders der Fall, wenn jemand versucht, es allen recht zu machen. Naja, zumindest sagt es so der Gunther. Also eine Person mit einem starken inneren Treiber kann sich emotional nur schwer entscheiden, weil eine Entscheidung gleichwohl bedeuten würde, andere Optionen aufzugeben, die aber auch wichtig sind für den Klienten oder die Klientin. Und im Kontext von Gunther Schmidts Anekdote bedeutet das, dass solange man im Kreise bleibt, metaphorisch gesprochen, bleiben alle Optionen offen. Man könnte überall rausfahren. Man ist sozusagen potenziell überall und wird allem gerecht. Mit der Folge, dass man tatsächlich niemandem gerecht wird. Aber in diesem Moment hat man das Gefühl, allem gerecht zu werden und muss sich von keiner Option verabschieden. Wenn man jetzt diese Ausfahrt nimmt, hat man automatisch sich gegen die anderen Ausfahrten entschieden. Der Gunther beschreibt dann noch ein bisschen weiter, dass als er dann diese Runden gedreht hat, also mehrmals um den Arc de Triomphe gefahren ist, ein tiefes Verständnis entwickelt hatte dafür, warum Klienten in eine Problemtrance geraten und sich schwerer damit tun, aus dieser Problemtrance rauszukommen. Weil er, wie er selber sagt, so oft um den Arc de Triomphe gefahren ist, dass er auf jeden Fall alles über den Arc de Triomphe, jeden Backstein, wie er sagt, erzählen konnte, aber da nicht rausgekommen ist und erzählen konnte, wie er sich eben das Ziel vorstellt, weil er noch keinen Blick darauf riskieren konnte. Er kam ja sozusagen da nicht raus. Metaphorisch gesprochen heißt es, er kreiste ständig um das Problem herum, anstatt sich auf die Lösung oder das Ziel, also die Ausfahrt, zu konzentrieren. So, wie kann man dieses Dilemma jetzt lösen? Und der Gunther betont dabei, dass der erste Schritt darin besteht, die Motive und Emotionen des Klienten wertzuschätzen und anzuerkennen. Insbesondere dieses tiefe Bedürfnis, falls es auch natürlich da ist, es jedem gerecht machen zu wollen, die perfekte Lösung haben zu wollen, überall gleichzeitig zu sein und wirklich zu 100% für alles da zu sein. Anschließend ist es wichtig, dem Klienten die Idee anzubieten, dass auch das Bestreben, es allen recht machen zu wollen, so ehrenwert das Ganze auch ist. Also ich meine, was für ein Ziel ist das denn? Was für ein heroisches Ziel ist es denn, wirklich allem gerecht werden zu wollen? Das übersteigt ja schon das Menschliche, wenn man so möchte, in einigen Situationen. Es ist oftmals unrealistisch. Und man muss sich seine eigenen Grenzen, so sagt Gunther, und Endlichkeit bewusst werden, auch wenn man das Verlangen hat, allem gerecht zu werden. Gunther unterstreicht dabei auch die Notwendigkeit dieser Erkenntnis, indem er sagt, es gibt immer einen Preis, der für die Entscheidung gezahlt werden muss. Und die beste Möglichkeit, dieses Dilemma zu lösen, besteht darin, Prioritäten zu setzen. Dabei muss aber eben ein Preis gezahlt werden und das muss man im Hinterkopf behalten. Ein weiteres Bedenken, das oftmals aufkommt in der Praxis von Gunther, so erzählt er, ist die Angst der Klienten, in der Zukunft für eine gegenwärtige Entscheidung oder eben Priorisierung kritisiert zu werden, von sich selber kritisiert zu werden. Und dies kann man auch als Befürchtung beschreiben, dass das sogenannte zukünftige Ich dem aktuellen Ich Vorwürfe macht. Also wir sind hier im Bereich der Teilearbeit. Und wir sind hier auch in dem Kontext, den ich anfangs in dem anderen Ansatz erwähnt habe, die Idee, die richtige Entscheidung zu treffen oder anders, die falsche Entscheidung zu treffen in dem Fall. Gunther betont dann noch die Relevanz oder die Wichtigkeit, dass dieses Sicherheitsbedürfnis wirklich die richtige Entscheidung zu treffen, damit man später nicht von sich selber auf den Deckel bekommt, dass man das ernst nehmen muss. Und schlägt daher vor, das aktuelle und das zukünftige Ich als zwei innere Teammitglieder, wenn man so möchte, zu betrachten, die in einen Dialog miteinander stehen und ihnen auch einen Dialog zu ermöglichen. Der Kern dieser Überlegung ist herauszufinden, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit das aktuelle Ich trotz der ganzen Unsicherheit bei der Entscheidung, denn das aktuelle Ich weiß es ja nicht, sonst wäre ja die Entscheidung getroffen, also was die richtige Entscheidung ist. Es gibt immer eine Unsicherheit. Trotz dieser Unsicherheit eine Entscheidung trifft, ohne dass das zukünftige Ich ihm dafür die Vorwürfe macht. Wie viel, so sagt Gunther, gefühlte Sicherheit wird denn benötigt, um diesen Schritt zu wagen? In der Beratungspraxis kann dieses Dilemma durch sogenannte Teilarbeit, die ich es gerade eben erwähnt habe, angegangen werden. Und Ziel ist es, eine innere Balance zwischen den einzelnen Seiten zu ermöglichen und auch dementsprechend eine Entscheidungsfindung zu finden, die emotional von allen inneren Mitgliedern getragen wird. Auch wenn vielleicht das Ergebnis nicht das ist, was man sich erhofft oder erwartet. Das ist jetzt wirklich in so einer Nussschale, so ein kurzer Überblick gewesen über die Themen, wie man Entscheidungen und Ambivalenzen angehen kann. Einmal aus einer wirklich sehr kognitiven, strukturellen Ansicht und dann nochmal ein emotionaler Aspekt, den Gunther Schmidt in seinem Vortrag, ich erwähne es hier nochmal an der Stelle, Ambivalenzen und innere Zerrissenheit, anspricht. Wenn ihr da, wie gesagt, mehr dazu hören wollt, schaut da mal gerne in die Beschreibung rein. Er geht da noch auf verschiedene andere Aspekte ein. Es lohnt sich wirklich sehr. Er hat auch den Charme, den Humor bei diesen Geschichten mit reingepackt und es macht einfach Spaß, ihm da zu folgen, finde ich persönlich. Und war es im Grunde genommen schon. Ich merke auch ein bisschen, meine Konzentration lässt nach. Ich hoffe, dass es für euch gewinnbringend war. Schaut da gerne nochmal die PDFs an, falls irgendwie durch das Format des Audios jetzt all die Informationen nicht sofort greifbar waren. Und vielleicht habe ich da ja auch das ein oder andere besser strukturiert oder auch vorgetragen als jetzt hier in der Folge. Und lasst es mich gerne wissen, wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt, wenn ihr dazu noch Fragen haben wollt, wenn ihr vielleicht auch Wünsche habt. Interessieren euch solche Formate? Wollt ihr auch mehr von Gunther irgendwie wissen? Wie auch immer, schreibt uns gerne an support@systemischer-club.de und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr hier dabei wart bis zum Ende. Und wenn ich jetzt mal so drauf blicke, wir sind bei über einer halben Stunde. Freut mich, dass ihr dann natürlich auch dementsprechend auch heute nochmal einen Inhalt, einen etwas längeren Inhalt mitnehmen konntet. Alles klar. Gut, dann besser wird es, glaube ich, nicht mehr bei mir. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.